sind in Matthäus 8. So, kommen wir jetzt zu Vers 5 bis 13, das ist der nächste Abschnitt. Als Jesus aber nach Kapernaum kam, trat ein Hauptmann zu ihm und bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt daheim gelähmt darnieder und ist furchtbar geplagt. Jesus spricht zu ihm: Ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. Da habe ich Kriegsknechte unter mir. Wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er. Zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Ich sage euch aber, viele werden kommen vom Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reiches werden in die äußerste Finsternis hinausgeworfen werden. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde in derselben Stunde gesund. Ich denke, es ist für einen Gläubigen ganz wichtig, nicht nur, dass er 100% davon überzeugt ist und das auch auslebt, dass die Bibel von Gott inspiriert ist und dass sie 100% der Wahrheit entspricht, sondern es ist auch wichtig, dass man die Bibel so behandelt, wie es im 2. Timotheus 2, Vers 15 geschrieben steht, wo es heißt: Schneide sie in gerader Richtung, also teile sie. Ich möchte einfach nochmal darauf hinweisen. Wir haben ja jetzt etwas gesehen. Es beginnt in Apostelgeschichte 1,1 mit dieser Darstellung. Da sagt Lukas, er will darstellen, was Jesus getan und gelehrt hat. Wir haben in der Evangelie zwei ganz große Blöcke. Einmal das, was der Jesus lehrt. Das haben wir jetzt intensiv uns angesehen in der Bergpredigt. Das zweite ist, was er tut. Das ist eine zweite Ebene. Das, was er tut, das sind die Werke des Messias. Wir dürfen nie vergessen, er tut diese ganze messianische Wunder, er tut die anderen Wunder, er erfüllt das gesamte Alte Testament und er erfüllt, das ist auch ganz wichtig, mit dem, was er an Krankenheilung vollführt, Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheiten. Hier haben wir jetzt massiv, sofort nach der Bergpredigt, der Einsatz von Krankenheilung. Aber ich möchte etwas zu bedenken geben. Ist jetzt nicht auf dem Zettel, aber ist egal. Galater 4, Vers 4. Das ist ganz wichtig. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Wisst ihr, es ist einfach immer ganz wichtig, dass man sich vergegenwärtigt, wenn man die Evangelie liest: Ich bin heilsgeschichtlich von der Erlösung her im Alten Testament. Ich bin nicht im Neuen Testament. Da steht zwar keine Diatheke des Neuen Testament drüber in dem Buch, das man dann gedruckt hat, aber heilsgeschichtlich bin ich noch im Alten Testament. Das ist überhaupt keine Frage. Und hier ist ganz wichtig, die Bibel sagt, er wurde unter das Gesetz getan. Also der Jesus musste unter das Gesetz kommen. Er musste es vollständig erfüllen, hat er auch getan. Und er musste uns erlösen. Und die Bibel sagt, durch das, dass er uns loskauft, dass er uns erlöst, bekommen wir die Sohnschaft. Aber die Sohnschaft, die Gotteskindschaft, die ist erst da, ab Apostelgeschichte 2,1 mit der Ausgießung vom Heiligen Geist. Heute ist er natürlich da. Sie ist in unseren Herzen für jeden Wiedergeborenen, sie ist für jeden, der sich bekehrt, gegenwärtig. Jetzt kann jeder diese Erlösung haben. Aber zur Zeit der Evangelie habe ich Altes Testament. Das muss man immer überlegen, wenn ich lese. Ich habe Altes Testament. Der Messias ist zwar da, aber er hat uns noch nicht erlöst. Er hat uns noch nicht losgekauft. Das heißt, wir sehen gleich, was da noch dahinter steckt. Also, wir haben Zeitalter des Alten Testamentes und das hat mit der Krankenheilung zu tun. Wisst ihr, wenn man diese Dinge liest, du gehst hin und hörst die Bergpredigt, wunderbare Lehre Jesu, und dann setzt es massiv ein. Ein wirklich hoffnungsloser Fall wird sofort als erster geheilt. Und zwar, das ist ja das große messianische Wunder, das wir betrachtet haben. Aussätziger wird geheilt. Dann hier wird ein Knecht sofort auf ein Wort Jesu hin absolut geheilt. Dann die Schwiegermutter des Petrus. Zeichen, Wunder und dann neun beginnt sofort wieder mit der Heilung eines Gelähmten. Es werden Zeichen und Wunder getan, unendlich, und der Herr heilt perfekt. Wieso kommt die Gefahr, dass man dann hingeht und die Evangelie auf unsere Zeit überträgt. Und dann sagt, wenn man Krankheit hat oder Probleme hat, warum tut er es jetzt nicht bei mir? Das ist das alte seelsorgerliche Problem. Warum jetzt nicht bei mir? Entschuldigung, wir sind nicht im mosaischen Gesetz. Wir sind nicht im Alten Testament. Ich zeige gleich, weil da gilt was anderes wie im Neuen Bund. Im Neuen Bund haben wir andere Ebene. Und man muss hier sich einfach vergegenwärtigen. Er ist der hohe Priester. Er hat hier letztendlich etwas Wunderbares getan. Ich greife es mal vor, 2. Mose 15, 26. Wisst ihr, Israel hatte ja Verheißung unterm Gesetz, ausdrücklich unterm Gesetz, und die hieß, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes eifrig gehorchen wirst und tust, was vor ihm recht ist und seine Gebote zu Ohren fasst, und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe. Denn ich bin der Herr, dein Arzt. Das müsst ihr euch vorstellen, er sagt, keine der Krankheiten, die die Heidenvölker haben, trifft einen Juden, der gehorsam ist dem mosaischen Gesetz gegenüber. Obwohl wir ja wissen, dass es gar nicht halten konnte. Aber leider, gehorsam, das, was sie leichter konnte, haben sie die Verheißung, dass sie gesund werden. Das ist die Überschrift auch für unsere Texte. Und ich greife den nächsten Vers auch vor, oder die nächste Passage, Jesaja 38, ab 1. Ihr kennt die Geschichte alle, das ist ja dieses wunderbare Geschehe, das gar nicht so wunderbar anfängt. Ich lese uns ab 1. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam der Prophet Jesaja, der Sohn des Amos, zu ihm und sprach zu ihm: So spricht der Herr, bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Jetzt kommt was Hochinteressantes. Da, sagt die Bibel, da wandte Hiskia sein Angesicht gegen die Wand und betete zum Herrn. Und er sprach: Ach Herr, gedenke doch daran, dass ich in Wahrheit und mit ganzem Herzen vor dir gewandelt bin und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Jetzt kommt wieder das Wort da. Ist immer ganz wichtig, das Wort da. Da erging das Wort des Herrn folgendermaßen. Geh hin und sage zu Hiskia: So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David. Ich habe dein Gebet erhört und deine Tränen angesehen. Sieh, ich will zu deinen Lebenstagen noch 15 Jahre hinzufügen. Wisst ihr, da passiert was ganz Einfaches. Gott sagt zu Hiskia: Deine Zeit ist abgelaufen, du musst sterben, und zwar an einer Krankheit. In dem Moment geht Hiskia hin, dreht sich an die Wand, die Bibel sagt da, als er das gehört hat, beruft er sich auf 2. Mose 15, Vers 26. Er sagt zu Gott: Ich habe deine Gebote befolgt. Genau das, was 2. Mose 15, 26 sagt. Und in dem Moment, wie er das im Glauben tut, kommt sofort der Prophet und sagt da, also wieder das da, da passiert's, kommt der Prophet und sagt: Gott sagt dir, dein Gebet ist erhört. Also, Gott hält sich an sein Wort. Hiskia beruft sich drauf, Gott hält sich dran. Und der Hiskia wird gesund. Das ist die Situation, wo wir haben in Matthäus 8. Wir haben mosaisches Gesetz. Wir haben 2. Mose 15, 26. Wir haben den Messias, der die Macht und die Vollmacht, weil er der Sohn Gottes war und ist. Er hatte die Vollmacht und hat sie, dass er jede Krankheit heilen konnte. Und er handelt an seinem Volk Israel, das ist ganz wichtig, unter mosaischem Gesetz. Stieberschrift. Ich möchte ein paar Dinge zu beachten geben. Ich lese nochmal Galater 4. Das ist einfach wichtig, damit die ganze Passage liest. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, da steht im Griechischen immer Chronos, das heißt, das war von Gott nicht der göttliche Zeitpunkt, sondern es war von Gott ganz klar ein Zeitpunkt vorherbestimmt, wo der Sohn kommen sollte, als die Zeit dann da war. Sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Ich möchte das nochmal betonen. Der Herr Jesus wurde beschnitten. Der Herr Jesus wurde im Tempel geweiht. Der Herr Jesus hat das Bar Mitzwa, also praktisch, das ist wie bei uns die Konfirmation im evangelischen Bereich, dass man jetzt praktisch religiös, Anführungszeichen, erwachsen ist. Er hat das alles erlebt. Allerdings hat er ihnen bewiesen, dass er etwas anders ist. Er hat nämlich, das ist auch kein Zufall, er hat ausdrücklich, Bar Mitzwa ist mit 13, mit 12, ein Jahr vorher, war er im Tempel und hat denen gezeigt, den Lehrer, dass er ihnen weit überlegen ist. Ein Zwölfjähriger, der noch nicht einmal mündig war. Aber die Bibel sagt ganz klar, er ist unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte. Das war der ganze Grund seines Kommens. Da wird wieder die Sohnschaft empfingen, Hiothesia. Das heißt praktisch Annahme an Sohne statt Adoption. Das ist das griechische Wort. Also das steckt dort drin. Da ist ganz stark, wir werden um Jesu Willen angenommen. Weil ihr nun Söhne seid, Wiedergeborene, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft Abba Vater. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Du hast jetzt die vollkommene Erlösung. Das ist das Wunderbare, was hier passiert ist. Aber ich möchte etwas zu bedenken geben, dass man hier einfach das richtig einordnen kann. Was noch nicht passiert war, ist 1. Petrus 2, 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ist ja nicht passiert. Das heißt, die Erlösung ist noch nicht so geschehen, wie es hier beschrieben wird. Auch Galater 3,13 ist noch nicht geschehen. Wenn man die Evangelien immer liest, wie wenn das alles schon geschehen wäre, dann bringt man alles durcheinander. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden ist. Das heißt, er musste den Fluch noch auslöschen. Das ist ungeheuer wichtig. Und das alles ist ja erst geschehen, als Apostelgeschichte 17,3 geschehen ist, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Wisst ihr, er musste auferstehen, damit klar ist und damit bewiesen ist, dass er der Erlöser, dass er der Messias ist. Und nach seiner Auferstehung, wir wissen ja, was er getan hat, Hebräer 9,11. Er ist ins himmlische Heiligtum eingegangen in die Stiftshütte im Himmel. Das wird beschrieben in Hebräer 9,11. Als aber der Christus kam, als ein Hohepriester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Er war in Apostelgeschichte 17 bereits auferstanden. Er war aber in Matthäus 8 noch nicht gestorben. Er hat noch nicht sein Blut vergossen. Er ist noch nicht im Totenreich gewesen. Er ist nicht auferstanden, ist nicht durch die Himmel geschritten, hat noch nicht diesen hohen Priesterdienst getan. Hebräer 10, 19 ist ja die berühmte Stelle. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Jetzt sagt er, jetzt könnt ihr herzutreten. Wisst ihr, das alles musste er tun. Und auch Hebräer 1,3 war damals noch nicht geschehen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Er hat sich hingesetzt, in Hebräer 10, 12 ist Parallelstelle, er hat sich aber, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Er hat sich noch nicht gesetzt, es war noch nicht vollbracht. Jetzt wird uns das vergegenwärtigen. Es gelten hier noch andere Regeln. Apostelgeschichte 2, 1 musste noch geschehen, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Apostelgeschichte 2, 21, jeder, der dann danach den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Also da war dann plötzlich völlige Errettung möglich. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, das hier eine Rolle spielt. Im Glauben den Namen Jesus anzurufen, das war damals noch gar nicht möglich, weil die Erlösung nicht fertig war. Und Apostelgeschichte 2, 33, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat, von dem Vater hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Über uns ist er ausgegossen. Das ist das Wunderbare. Wir haben den Geist der Sohnschaft, wir haben den Heiligen Geist, wir sind Gottes Kinder. Waren sie noch nicht in Apostelgeschichte 8. Römer 7, 4, sie waren unter dem mosaischen Gesetz. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Man liest da so leicht drüber. Hier steht, also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden. Wenn ich tot bin, dann bin ich wirklich tot. Ich bin fürs Gesetz tot durch den Leib des Christus. Das heißt, in der Sekunde der Wiedergeburt wird jeder Gläubige aus dem Reich des Teufels herausgenommen, in das Reich Jesu Christi hineingetauft, der Heilige Geist erfüllt ihn und derselbe Sekunde stirbt er mit Christus. In derselbe Sekunde stirbt er mit Christus und steht mit ihm wieder auf. Das heißt, er ist in derselben Sekunde völlig tot fürs mosaische Gesetz. Wisst ihr, wenn zu mir jemand kommt und sagt, du musst Gesetz halten, es ist müßig mit jemand, der so was sagt, zu diskutieren, weil er versteht die Bibel gar nicht. Wir sind tot fürs Gesetz. Das muss man dann in Liebe demjenigen beibringen und sagen, ich bin tot fürs Gesetz, warum willst du, dass ich das Gesetz halte? Ich bin ja tot. Römer 10, 4, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Da steht übrigens, schau interessant, nicht nur Ende, sondern da stehen zwei Dinge. Da steht außer Ende noch Ziel. Also das ist das Ziel und das Ende des mosaischen Gesetzes. Das erste ist eigentlich realisiert worden, nachdem er sich zur Rechte des Vaters gesetzt hat, dann ist alles fertig gewesen. Du hast das in Matthäus 8 überhaupt nicht. Philipper 1,1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen, in Christus Jesus. Paulus erklärt dann in seiner weiteren Schrift, dass er ein Sklave Jesu Christi ist. Sobald du in Christus bist, bist du ein Sklave Jesu. Das war damals noch nicht. Und Paulus war noch nicht bekehrt. Er sagt in 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Wisst ihr, das alles konnte mir noch gar nicht tun. Genauso 2. Korinther 8, 5. Ganz zentrale Bibelstelle. Sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Das heißt, wir waren noch weit weg zur Zeit von Matthäus 8, weit weg. Es war alles noch in weiter Ferne. Hier warst du unter mosaischem Gesetz. Und jetzt kommt natürlich nur eine Wichtigkeit. Das können wir sagen, dann könnte ja ein Jude nicht krank werden. Stimmt nicht. 2. Könige 13, 14. Eine ganz dramatische Begebenheit. Elisa, der große Prophet, der Nachfolger von Elia, der so eine Macht hatte, dass, wo ganze Kriegsheere die Stadt umzingelt hatten, ist er ruhig dagesetzt und sagt zu Gott, öffne die Augen, dass der es aussieht. Und da sind die ganzen Engelheere um ihn her. Der hatte ungeheure Gewalt. Elisa aber wurde von der Krankheit befallen, an der er sterben sollte. Du hast keine der Krankheit der Ägyptens bekommen. Aber Gott hat ihre Krankheit schicken können, um dich heimzuholen. Er ließ Elisa an einer Krankheit sterben. Es steht oft bei den Königen, sie starben alt und lebenssatt. Weil Elisa hat eine Krankheit genommen. Warum das Gott so macht, sagt er nicht. Ist einfach so. Wisst ihr, und jetzt haben wir natürlich eine Besonderheit. Also das, was wir jetzt machen, ist Einleitung, Vorspann. Mir geht es um was ganz anderes heute Abend. Mir geht es einfach darum, dass wir verstehen, auch Krankenheilung. Das haben wir das letzte Mal studiert. Aber mir ist nochmal wichtig, dass Hebräer 2, 3 und 4 klar ist. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Der Jesus handelt und die ihn gehört haben, sind die Apostel. Jetzt erklärt er. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, zum Herr Jesus und zu den Aposteln. Mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Da stehen drei Worte. Das ist immer so ein Dreiklang. Terra dynamis semeion, also praktisch Kräfte, Zeichen und Wunder. Das war dem Messias gegeben und vor allem den Aposteln. Paulus sagt ja in 2. Korinther 12, 12, die Zeichen des Apostels sind durch mich getan. Apostel konnte nur jemand sein, der Auferstandene gesehen hat. Von daher gibt es heute nur indirekte Apostel, Missionare. Aber Apostel des Lammes gab es nur 13. Die 12 und der Apostel der Heiden, der dann nachgerückt ist als 12. praktisch. Und hier war die Zeiche das Normale. Aber jetzt möchte ich betonen, wenn man die Texte liest, jetzt Matthäus 8, nicht, dass man da Erfechtung kriegt und sagt, warum tut das der Herr bei mir nicht? Warum tut er es nicht? Warum tut er es nicht? Entschuldigung, wir sind nicht im Mosaischen Gesetz. Wir sind nicht zur Zeit des Alten Testamentes. 2. Mose 15, Vers 26 gilt für mich und dich nicht. Es gilt für Israel. Für uns gilt wieder die andere Stelle über kranke Heilung. Der Jesus heilt Kranke und er kann Kranke heilen, wie er will. Aber so, wie es dann im Neuen Testament steht, in der Apostellehre. Es ist halt das Problem, 2. Thessalonicher 2, 9, da sagt die Bibel etwas, ich finde, es ist mit das Grausamste und das Schlimmste über die Endzeit, was überhaupt ausgesagt werden kann. Sie sagt nämlich, wenn der Antichrist kommt, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wundern, da stehen die drei gleichen Begriffe, Terra Dynamis Semeion. Das heißt, er sagt praktisch, die Zeichen und Wunder, die zur Zeit Apostel und zur Zeit Jesu der Normalfall waren, kommen in der Endzeit kurz vom Kommen des Antichristes, ist heute, der Geist des Antichristes ist schon lange da, kommen dann als Fälschung zurück. Darum müssen wir vorsichtig sein. Es darf die Leute keine falschen Hoffnungen machen, sondern muss immer sagen, der Herr ist souverän, er kann mich heilen, er kann alles machen, wenn er will. Hebräer 13, 8. Ganz wichtiger Punkt. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Er ist derselbe, aber er handelt nicht gleich. Wisst ihr, was ich glaube? Von ganzem Herzen, für was das geschrieben ist. Wir sind ja in Kapernaum. Ihr wisst ja, was Kapernaum ist. Matthäus 4, 13. Wichtig. Und er verließ Nazareth. Das war seine Heimatort. Er verließ Bethlehem, der Geburtsort, Nazareth, der Heimatort. In Nazareth wollten sie ja vom Felsen stürzen. Und dort hat er sich geoffenbart. In der Synagoge wurde ihm, Anführungszeichen, zufällig Jesaja 61 gereicht, in der fortlaufenden Lesung. Er rollt die Tora-Rolle auf und liest Jesaja 61, 1, der Gesalbte des Herrn, und sagt, heute ist erfüllt, er ist der Messias. Dann wollen sie ihn töten. Und dann heißt es, er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder. War der Wohnort Jesu, ist der Ort, wo er sagt, wenn in Sodom und Gomorra die Zeichen und Wunder geschehen wären, die hier jetzt geschehen, in Kapernaum, dann hätte sie in Sack und Asche Buße getan. Es war eine verstockte Stadt. Das müssen wir einfach sehen. Und wenn man jetzt die Überschrift sich vergegenwärtigt, unter was für einer Ebene das ist, dann bin ich felsenfest überzeugt, ist dieses Kapitel nicht geschrieben wegen der Krankenheilung, oder diese Passage des Kapitels nicht geschrieben wegen der Krankenheilung, sondern wegen dem Glaube, den der Herr Jesus hier moniert. Es geht um den Glaube. Jetzt haben wir hier für uns etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir haben laut 2. Korinther 4, Vers 13 den Geist des Glaubens. Das heißt, der Heilige Geist ist der Geist des Glaubens. In dem Moment, wie jemand wiedergeboren wird, und das ist ganz wichtig, mit der Wiedergeburt wirst du das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt. Dann hast du den Geist des Glaubens. Das heißt, jeder von uns, der wiedergeboren ist, hat absolut die Fähigkeit, alles im Glauben anzunehmen, zu realisieren, was die Bibel sagt. Das heißt, wenn du eine Verheißung hast, die allgemein für uns Gläubige gilt, du stellst dich im Glauben drauf und nimmst es an, dann passiert es 100%. Wenn Gott durch ein Wort zu dir so redet, dass es unzweideutig dir gilt und du stellst dich im Glauben drauf, dann passiert es. Und hier zeigt er uns die Rolle des Glaubens. Und zwar, wir haben hier etwas Wunderbares. Wir haben den Geist des Glaubens. Den hatte der Mann noch nicht. Von daher wunderbar, was er macht. In Vers 7 sagt er, ich will kommen und ihn heilen. Der Jesus wäre bereit gewesen, zu diesem Mann hinzugehen. Wisst ihr, und jetzt müsst ihr mal hingucken, das ist ein Hauptmann. Das ist ein Römer. Das ist ein Heide. Ein Gold. Heide, das ist ein Schimpfwort gewesen. Wisst ihr, und jetzt passiert was ganz Einfaches. Der Jesus sagt, nachdem dieser Mann etwas macht, und dann kommt die Reaktion Jesu. Dieser Mann macht etwas, das ist ungeheuer. Ich wäre dankbar, wenn ich selber und wenn wir glaubensmäßig, nachdem wir den Geist des Glaubens haben, wir können das problemlos, wenn wir so handeln würden. Dieser Mann, was ist denn hier passiert? Der hat einen Knecht, den er wohl sehr liebt, der ihm sehr viel wert ist. Dieser Knecht ist wohl immer sehr elender Zustand. Die Bibel sagt, er ist furchtbar geplagt. Er ist gelähmt, furchtbar geplagt. Das ist irgendeine schlimme Krankheit gewesen. Und jetzt geht er hin zum Jesus und sucht Hilfe. Also er hat hier die Zeichen gesehen, die Wunder gesehen. Er hat gesehen, dass der Jesus 2. Mose 15, 26 umsetzt. Er hat gesehen, dass er das alles tut. Er hat gesehen, hier ist jemand, der wirklich heilen kann. Und jetzt hat er so 100% geglaubt, dass das, was den Juden verheißen war, obwohl er ein Heide war, er war ein Sympathisant, er war nicht einmal ein Proselyt, war noch nicht übergetreten. Man nennt die in der Bibel wieder Cornelius die Gottesfürchtigen. Das sind Leute, die weder beschnitten waren, noch durchs Mikwe gereinigt wurde durch dieses Tauchbad, sondern die letztendlich sich zum Gott Israels hielten. Da hat auch der Kämmerer aus dem Morgenland dazugehört, in Apostelgeschichte 8. Er war ein Mann, der ganz einfach den Gott Israels gesucht hat. Und der hat hier den Gott Israels gesucht und hat Hilfe wollen. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt. Auf das zielt der Herr Jesus mit diesem Text. Der war so 100% überzeugt, dass der Jesus das kann und auch tut, dass er sogar es ablehnt, dass der Jesus zu ihm nach Hause kommt. Wisst ihr, wie hätte er gesagt, oh ja, komm schnell, komm mit mir, wenn du das Kind siehst. Und in dem Fall diesen jungen Mann wohl, diesen Bursche, diesen Knecht, dann wirst du ihn heilen. Der war so überzeugt, dass der Jesus so eine Macht und so eine Vollmacht und so eine Kraft hatte, dass er gesagt hat, du brauchst gar nicht zu mir kommen. Wissen Sie, da wird uns praktisch beigebracht, als neutestamentliche Gläubige, die wir den Geist des Glaubens haben, wie man Glaube anwenden muss. Das ist die Lehre aus diesem Text. Er sagt, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Das sind wir alle nicht, oder? Wir sind alle aus Gnade erlöst, durch Jesu Blut gerettet. Jetzt kommt der Glaube, sondern sprich nur ein Wort. Also er geht so weit, dass er sagt, du musst nur ein Wort sprechen, dann wird mein Knecht gesund werden. 100%. Also er ist so überzeugt, dass das passiert. Da steht das klassische neutrale Wort für gesund werden. Also wenn wir jetzt als Gläubige des neuen Bundes so vorgehen würden und jede Verheißung, die die Bibel uns ganz klar für die neutestamentliche Gläubige gibt, realisieren würden, dann würde es genauso passieren wie hier. Jetzt haben wir ein Problem. Wir wissen alle, dass es nicht funktioniert, aber es funktioniert aus dem Grund von Lukas 18 nicht. Ich lese uns Lukas 18. Ganz dramatisches Kapitel. Auch in die Evangelien geschrieben, unter mosaischem Gesetz, auch um uns beizubringen, was Glaube ist. Wissen Sie, Herr Jesus bringt uns neutestamentlichen Gläubigen durch die Evangelien die Grundprinzipien bei. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich will jetzt behandelt werden wie Israel, das ist heilsgeschichtlich falsch. Sondern ich will sagen, was bringt er mir bei? Hier bringt er mir Glaube bei. Und dann sagt er in Lukas 18, er sagt ihnen auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, alle Zeit zu beten und nicht nachlässig zu werden. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Da steht wieder Chronos, also lange Zeit. Danach aber sprach er bei sich selbst, wenn ich auch Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. Und der Herr sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Also jetzt nochmal, jetzt sagt er, hört. Jetzt kommt die Quintessenz. Wir müssen die Evangelien so lesen. Er zeigt uns ihre Musterbeispiele. Jetzt sagt er, der Herr Jesus, jetzt ihr Gläubiger, hört zu, was der Richter sagt. Das ist die Lehre für euch. Gott aber wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, das sind jetzt die Wiedergeborenen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen. Ich sage euch, er wird ihnen schnell, da steht Tachai, von diesem Fremdwort kommt unser Tachometer beim Auto, das heißt in schnellem Ablauf, das heißt nicht, dass er sofort ein Gebet erhört, sondern damit ist gemeint, er kann dich warten lassen, aber wenn er dann anfängt zu handeln, dann geht das alles blitzschnell. Das ist gemeint. Tachai meint immer blitzschnell. Aber es geht einfach schnell. Er kann dich warten lassen, so wie es im Text, das ist kein Widerspruch. Er kann dich warten lassen, so wie es im Text steht, lange. Da steht Chronos zweimal, also immer lange Zeit. Aber wenn er dann handelt, dann geht es schnell. Wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den Glauben finden auf Erden. Ich habe den extra dick rot angestrichen. Wisst ihr warum? Dieser Glaube von dieser Witwe, der keine Ruhe gibt, der sich auf die Verheißung stellt, wäre neutestamentlich der Fall, und völlig überzeugt ist, wie dieser Hauptmann, dass der Herr Jesus nur ein Wort sprechen muss, ein Befehl und es wird alles geschehen. Dieser unverbrüchliche Glaube, der nicht nachgibt, der radikal sich hier an Gott hält, das ist das, was der Jesus will. Das bringt er uns bei in Matthäus 8, das bringt er uns bei in Lukas 18. Aber er sagt klipp und klar, in der Endzeit ist genau das Problem. Er sagt, den Glaube werde ich gar nicht finden, wenn ich komme. Das heißt, die Gläubige beginnen in der Endzeit diesen Glaube aufzugeben. Warum? Wahrscheinlich, weil die Liebe erkaltet, wahrscheinlich, weil die Umstände entsprechend sind, wahrscheinlich, weil die Endzeit ja für, zumindest für uns im Westen, eine Zeit des Wohlstands ist, für andere eine Zeit des Elends. Beides kann negativ auf die Menschen wirken. Er sagt auf jeden Fall, der Glaube wird nicht da sein. Und das, was er uns hier zeigen will, ist, wenn ich glaube, kann ich die Verheißungen des neuen Bundes für die Wiedergeborenen in der Lehre der Apostel, sage ich ausdrücklich, kann ich, wenn ich mich im Glaube draufstelle, genauso erleben wie dieser Hauptmann. Und dieses Glaube, das Pistis, das gleiche Wort wie Vertrauen, da gibt es keine zwei Wörter. Glaube und Vertrauen ist das gleiche Wort, könntest du austauschen. Aber jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Es hat jemand vom Griechischen her das so formuliert, das hat mir sehr eingeleuchtet. Er sagt, Glaube ist das unverbrüchliche, feste Vertrauen, das einem anderen völlig vertraut, von dem derjenige, der jetzt dem anderen vertraut, völlig überzeugt ist, dass er vertrauenswürdig und 100% sauber und echt ist. Ich habe es jetzt in meinen Worten formuliert. Das heißt, ich vertraue jemand, von dem ich 100% weiß, das, was er geschrieben hat, das, was er sagt, wird er tun, nämlich vom Herrn selber. Wisst ihr? Und jetzt zeigt uns der Herr durch diesen wunderbaren Hauptmann ganz einfach, so müsst ihr vorgehen. Er sagt, das ist dieser große Glaube. Das ist Lukas 18, den es in der Endzeit nicht mehr gibt. Jetzt müssen wir praktisch werden. Was heißt das jetzt ganz praktisch für uns, wenn ich das lese? Wenn ich das lese, also ich mache es jetzt mal ein bisschen extrem. Wenn ich jetzt lese ich den Text, ich bin jetzt sicher Bibelstunde, ich bin jetzt in meiner stillen Zeit, sitze allein über der Bibel, jetzt lese ich den Text. Dann muss eigentlich Folgendes ablaufen. In meinem Kopf. Mosaisches Gesetz. Drum die kranke Heilung. 2. Mose 15, 26. Jeder Jude, der Gott geglaubt hat, wird geheilt. Er ist gekommen, Jesaja 53. Und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der in unseren Texten noch eine ganz große Rolle spielen wird. Und zwar, in unserem Kapitel, in Vers 17, steht was ganz Einfaches. Diese Krankenheilungen sind geschehen, jetzt erklärt er es, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Also jetzt lese ich das, dann ist mir klar, jetzt erlebe ich, wie Jesaja 53 erfüllt wird. Wisst ihr, die Pfingsten charismatischen Kreise sind hingegangen, auch die Heiligungsbewegung, wisst ihr, viele Kreise sind hingegangen, haben gesagt, ich bin in seiner Wunde geheilt, du musst mich jetzt heilen. Geht nicht. Das ist ein ganz einfacher Grund. Die Verheißung ist für Israel. Und sie ist erfüllt. Da steht es doch, erfüllt. Ich weiß nicht, wie man den Text anders lesen kann. Mit dieser Stelle ist es erfüllt. Ich kann mich auf Jesaja 53 nicht mehr berufen. Geht nicht. Wenn ich jetzt wissen will, wie ich geheilt werde, dann muss ich das machen, was wir das letzte Mal untersucht haben. Da habe ich euch ja das Manuskript gegeben, wo auch die ganze Krankenheilungsstelle drin sind. Jetzt müsst ihr gucken, wie kann ich geheilt werden? Zum Beispiel, indem ich den Namen des Herrn anrufe und einfach ein, bitte heile mich. Ich kann beten, dass er mich heilt. Und wenn es im Wille Gottes ist, dann heilt er mich. Ich kann letztendlich bitten, dass wir Gnadegabe, er mir diese Krankheit wegnimmt. Geht. Ich kann Jakobus 5 machen, mich salben lassen mit Jakobus 5. Und zwar, das heißt, Öl, Gebet, Glaube, dann passiert's. Aber nicht so wie hier. Aber wenn ich das jetzt lese, dann muss ich mir das klar, jetzt passiert Krankenheilung noch im Alten Testament. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ganz wichtig, das ist ein ganz zentraler Punkt, so ein Glaube hat er selbst in Israel bei seinem auserwählten Volk nicht gefunden. Das neue auserwählte Volk, bis dass die Vollzahl der Heiden beieinander ist, sind seine Glieder am Leib, die Gemeinde. Natürlich ist und bleibt Israel in der irdischen Verheißung auserwählte Volk. Und wenn der letzte Heide sich bekehrt hat, Römer 11, 25, 26, wird der Rest von Israel gerettet werden. Aber jetzt muss ich einfach sagen, jetzt bin ich einer von denen und jetzt erwartet er von mir, dass ich so glaube wie dieser Hauptmann. Und er sagt klipp und klar, den Glauben finde ich bei den Gläubigen nicht. Ist der erschütternd, oder? So musst du das lesen. Wenn du das liest, musst du ein schlechtes Gewissen kriegen. Oh Herr, ist ja beschämend. Da ist ein Mensch, ein Hauptmann, ein Römer. Wenn ihr euch mit den Römern je beschäftigt habt, ich sage nicht, ihr sollt Sueton lesen oder sowas, aber wenn ihr euch mit den Römern beschäftigt habt, das ist ja keine gewöhnliche gewesen. Verdorbte Leute, großteils. Brutal bis zum Gehen nicht mehr. Also ich rede von den Soldaten. Und hier ein Hauptmann, das ist sogar noch Führungskraft von denen, also der war ja, der hat sich ja durchsetzen müssen, er musste besonders brutal sein, dass er das überhaupt werden konnte. Dieser Mann, der der Heilige Geist nicht hatte, der hat nicht einmal der Heilige Geist gehabt, glaubt so. Und jetzt komme ich. Ich habe den Geist der Sohnschaft. Ich habe den Geist des Glaubens. Ich habe die Heilige Schrift, hat er auch nicht gehabt. Ich habe die Wiedergeburt erlebt, bin ein Gotteskind. Ich habe wunderbare Dinge, die unfassbar sind, vom Herr Jesus bekommen. Ich kann in der Schrift alles nachlesen, was für Herrlichkeiten das sind. Wisst ihr, und dann sage ich, und der hat so einen großen Glaube, da muss eigentlich die logische Folge kommen, was ist mit mir? Dieses Kapitel muss mich zum totalen, radikalsten Glauben treiben. So ist der Text verfehlt. Wisst ihr, aus der Bibel kannst du alles machen. Wird mir immer klarer. Du musst die Bibel lesen, wie es gemeint ist. Und wenn du das jetzt ganz nüchtern sachlich liest, dann zielt der Herr Jesus in diesem Text nicht auf die Krankenheilung, sondern auf den Glauben. Darum sagt er auch am Schluss, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Also er sagt jetzt letztendlich, wenn dein Glaube echt ist, dann passiert's. Wenn er nicht echt ist, passiert's nicht. Also da hilft's nicht, einmal ein bisschen betet und sagt, oh Herr Jesus, ja, ich glaube, sondern das ist ein unverbrüchlich fester Glaube, und ich möchte nochmal eins betonen. Das ist mir ungeheuer wichtig. Ein Glaube, den ich haben kann, weil ich letztendlich den Geist des Glaubens habe. Und Hebräer 12 sagt das klipp und klar, ohne jeden Vorbehalt. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, Entschuldigung, da gehört unser Text heute auch dazu. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, bringt sein Leben in Ordnung. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, der Kampf des Glaubens, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Sobald ich mich im Glaube, ist es so einfach, ich kann mich auch durch Jesu Blut, Hebräer 10, 19, kann ich mich im Glaube direkt vor sein Angesicht stellen. Dann stehe ich vor der Person, die der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Sobald ich so vor Jesus stehe, passiert etwas. Derselbe Sekunde wird dieser Glaube vor ihm in mir aktiviert, in diesem Paket. Es hat mit dem zu tun, dass ich vor dem Angesicht Jesu stehe. Und in dem Moment, wie dieser Glaube aktiviert wird, passiert was Ungeheures. Derselbe Sekunde kann ich, wenn ich will, genauso handle wie dieser Hauptmann. Wenn ich so handle, dann löst Gott seine Verheißung ein, dann wird mein Gebet erhört, dann passiert es. Wisst ihr, selbst zur Zeit des mosaischen Gesetzes schreibt der Herr Jesus Markus 11, 22 oder lässt es schreiben. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Naja, hier kommt der Mensch. Es hat fast niemand gewagt, das zu übersetzen, so wie es im Grundtext steht. Und zwar, da steht Pishtin Teu. Pishtis ist der Glaube. Teu steht hier praktisch Wissen. Also Wissen, Glaube, der Glaube Gottes. Also da steht im Grundtext, das übersetzt niemand so, gell? Man sagt immer, ist der Glaube an Gott, ist auch richtig. Aber im Prinzip meint er, habe den Glauben Gottes. Also den Glaube, den Gott will. Den Glaube, den der Herr Jesus wirkt. Wisst ihr, da geht's immer darum, ich stehe vor seinem Angesicht, öffne mein Herz ihm durch Jesu Blut, bis seine Gegenwart und dann aktiviert er den Glauben. Das ist hier gemeint. Habt den Glauben Gottes. Denn wahrlich, ich sage euch, wahrlich ist ein Wort, das steht im Griechischen Amen. Und Amen ist, was sagen wir Amen? Am Schluss vom Gebet. Sprichwort aus und Amen. Das heißt, wenn man Amen sagt, ist vorbei, dann ist passiert. Er sagt, so radikal ist das. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Ist euch aufgefallen, was da steht? Glaubt, dass das, was er sagt, auch geschieht. Darum sage ich euch, alles, was er auch immer im Gebet erbittet, glaubt. Macht mal Folgendes. Lässt mal das Neue Testament nur durch. Da oben liegen ja immer nur so Neue Testamente. Die sind sehr günstig, kostet 50 Cent. Und die Großdruck sind umsonst, die liegen da oben. Geht mal hin und nehmt nur so eins. Man kann ja anstreichen, alles, was Gott tut, blau. Alles, was wir tun müssen, rot oder umdreht. Aber man kann auch hingehen und das durchlesen und nur aufschreiben, wo Gott einen Befehl gibt. Und dann nehmt nur mal den Befehl, wo er sagt, wir sollen glauben. Unterstreicht nur, wo wir glauben sollen. Dann seht ihr plötzlich, es ist ganz einfach, er sagt nur, glaubt, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Er sagt, Bedingung, ihr müsst vergeben. So wie Gott euch vergeben hat, ihr müsst also versöhnungsbereit sein. Wenn ihr nicht vergebt, wird euch Gott nicht vergeben und eure Gebete nicht erhören. Das ist die Quintessenz. Aber wisst ihr, die meisten sagen, so einfach kann das nicht sein. Es ist so einfach. Das Problem ist Lukas 18, dass der Jesus sagt, in der Endzeit, kurz bevor ich wiederkomme, wird genau dieser kindliche Glaube, der alles glaubt, was hier geschrieben steht, weg sein. Ich habe ein Erlebnis mit meinem Mann. Da war ein Holländer. Ich habe nicht gewusst, ob es ein Holländer ist. Ich habe bloß gesehen, er hatte Bibel. Und die war relativ groß und die war relativ zerflettert. Und der hat mit großer Leidenschaft im Café hat er die Bibel gelesen. Neben Kaffee trinken her. Naja. Und du hast gemerkt, dann war das völlig egal, was um ihn herum gelaufen ist. Da konnte ich mich nicht beherrschen und bin zu ihm hin. Und haben wir gefragt, was hat er denn da für eine Bibel? Und dann sagt er, das ist ein Staatenvertaling. Das ist eine holländische Textus Receptus Bibel, also wie Schlachter, bloß holländisch. Und dann habe ich ihn gelobt und sage, ja, dann hat er ja eine gute Bibel, wenn sie Textus Receptus hat. Auf das ist er gar nicht eingegangen. Weißt du, was er zu mir sagt? Der sagt zu mir, ja, aber, zu Deutsch, nützt nur was, wenn es im Herzen passiert. Und ich denke, hoppala. Es hat mir klar gemacht, ich lese zwar jetzt, aber dass ich jetzt eine Bibel habe, dass die zerflettert ist, dass ich die gelesen habe und fleißig lese und alles. Er sagt, es nützt dir alles nichts, wenn du es nicht glaubst. Und er hat gemeint, du musst so glauben, dass es passiert. Und so glauben, dass es passiert, ist ganz einfach. Markus 11, Matthäus 8. Es ist völlig einfach. Ich gehe hin, öffne mich immer Jesus, nehme im kindlichen Glauben an, dass hier so handeln wird. Und dann hast du 1. Johannes 5. Vers 14. Und ich sage es mal so, es ist mir selber ein Rätsel, warum wir Gläubige sowas nicht tun. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben. Dass er uns hört, könnte man übersetzen, er hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Also er sagt hier klipp und klar, wenn du eine Verheißung hast, jetzt zum Beispiel eine Aussage für uns Gläubige. Das ist der Wille Gottes. Und du stellst dich im Glauben drauf, dann sagt die Bibelstelle, dann passiert es 100%. Nochmal, jetzt haben wir uns richtig verstanden. Es gibt keine Möglichkeit, wenn ich im Glauben komme, dass es nicht passiert. Der Einzige, der verhindern kann, dass es passiert, bin ich selber, wenn ich nicht im Glauben komme. Jetzt erklärt er etwas. Denn wir wissen, und da steht jetzt nicht, wir fühlen, da steht das klassische Wort für Wissen. Also wir fühlen das nicht, sondern wir wissen das einfach von der Bibel her, dass er uns hört. Wir wissen, dass Gott uns erhört um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, nicht bekommen, haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wisst ihr, es ist etwas Schreckliches passiert. Durch die Verirrungen mancher Kreise, die bestimmte Glaubensakte vollführt haben, obwohl sie keine Verheißung hatten, hat man die echten Gläubigen so erschreckt, dass sie nicht mehr den Mut haben, so zu handeln. Das ist ein Problem. Da haben wir dann gesagt, oh, das ist schwärmerisch, wenn man das macht. Das ist überhaupt nicht schwärmerisch. Sondern in dem Moment, wenn du eine klare Verheißung von Gott hast und du stellst dich im Glauben drauf, dann ist Folgendes. Sobald du wirklich glaubst, muss in deinem Kopf folgendes Rad ablaufen. Ich glaube, folglich ist es bereits passiert, ob ich schon die Erfüllung sehe oder nicht, vor Gott her ist schon erledigt. Ich kann mich anderen Dingen zuwenden. Ich kann sagen, Herr, ich danke dir, dass mein Gebet erhört ist und gehe meinen Weg und es wird passieren. Wieso? Und das tut keiner. Und das ist der Teufel, der uns dauernd mit seinen Gedanken beschießt und uns dauernd dieses Misstrauen Gott gegenüber und diese Angst, dass wenn man das wirklich tut, dass was dann was Negatives passiert, einredet. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, bei mir ist es so. Ich gehe davon aus, dass es bei allen so ist. Ich muss mich manchmal wirklich beherrschen und zusammenreißen und sagen, so und jetzt ist mir es egal. Du musst auch manchmal, ich übe mich zurzeit dabei, dass ich auch notfalls mich blamier, öffentlich, wenn es sein muss. Ich gehe das Risiko ein, dass ich einfach sage, gut, okay, es steht geschrieben, wenn ich jetzt wirklich glaube, kann ich auch zu den Leuten sagen, es wird passieren. Nur ein Beispiel. Zu mir kommt ein Mann im Geschäft, der ist nicht gläubig, der ist ein Katholik, ein Fabrikant, der Chef, der Juniorchef von einer Firma, seine Mutter war die Chefin, hat mit mir angefangen, über die Bibel zu reden. Mir hat geredet, und zwar wunderbar. Und wo das Erdbeben in Albstadt war, wo alles zusammengeschlagen war, kommt er zu mir und sagt, so, jetzt ist wieder was passiert. Eine Wahrsagerin hat Folgendes prophezeit, und wir müssen mit dem rechnen, in 8 Tagen kommt das nächste Erdbeben und dann ist voll alles hier. Ich stand im Bankschalter. Dann bin ich hin, völlig radikal, und habe zu ihm gesagt, das wird nicht passieren. Wo der weg war, bin ich erschrocken und habe gesagt, jetzt blamierst dich, was hast du getan? Du hast ja von Gott her nicht einmal eine Verheißung gehabt. Du hast jetzt etwas getan, du wirst es jetzt büßen müssen. Und ich bin dann ganz einfach hingegangen. Und habe die Bibel natürlich jetzt ganz anders nochmal untersucht auf das hin. Und dann bin ich auf die Stelle gekommen im Jesaja 54, wo es heißt, der die Zeichen der Wahrsager und Zauberer zunichte macht. Dann habe ich mich im Glauben darauf gestellt und gesagt, Herr, du wirst die Zeichen der Wahrsager und dieser Zauberer zunichte machen. Es wird in 8 Tagen nichts passieren. Ist nichts passiert. Wisst ihr, ich weiß es nicht, das wäre sowieso nichts passiert, ist jetzt nicht passiert, weil ich mich draufgestellt habe, haben Hunderttausende sich auch draufgestellt, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber so müssen wir eigentlich immer handeln. In dem Moment, wie wir eine ganz klare Verheißung haben, stellen wir uns drauf. Bis ein unberechtigter Fluch trifft nicht. Der Jesus, Galater 3,13, hat jeden Fluch ausgelöscht. Jetzt flucht mir jemand, verflucht mich. Entschuldigung, habe ich Angst? Ich habe nur Angst, wenn ich ungläubig bin. Ich stelle mich im Glauben drauf und sage, du hast jeden Fluch getragen, er wird mir nichts tun. Das ist eine Übung. Wir müssen lernen und üben, dass wir wie dieser Hauptmann hingehen und mit letzter Überzeugung, und der war ja völlig überzeugt, dass der Herr Jesus das wirklich nicht nur tun kann, sondern auch tut. Und wenn eine Verheißung da ist, sagt die Bibel, dann ist schon geschehen. Sobald du dich im Glauben draufstellst, hast du ausgelöst, ist geschehen. Brauchst nicht immer zweites Mal beten, gar nichts brauchst. Du musst dich einmal im Glauben draufstellen und dann ist passiert. Und die Bibel sagt, du fühlst es nicht, du erlebst es vielleicht erst später wie diese Witwe, aber es ist Realität. In der himmlischen Welt ist es bereits geschehen. Und jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Ich muss, darf ich einmal das so unfromm ausdrücken, ich muss es mir antrainieren, dass ich so reagiere. Wisst ihr, der Mensch von seinem Fleisch, auch der Gläubige, reagiert so nicht. Sondern ich muss mir regelrecht, ich sag's mal in meiner derben Sprache, einbläuen, wenn hier etwas geschrieben steht, auch für die neutestamentliche Gemeinde. Machen wir mal ein ganz extremes Beispiel. Matthäus 6, 33, 34. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zugefügt werden. Das heißt, wenn ich wirklich das glaube, dann kann ich, wenn ich zuerst nach dem Reich Gottes trachte und dann nach seiner Gerechtigkeit, das heißt, guck, dass ich mit Menschen und Gott in Ordnung bin, das ist die Bedingung. Und dann zuerst nach dem Reich Gottes trachte, kann ich mich darauf verlassen, dass er den Rest regelt. Wissen wir, warum das oft nicht passiert? Weil wir es nicht glauben. Manchmal geht der Gläubige hin und sagt, oh Herr, aber bei mir hat es nicht funktioniert, bei mir hast du die Verheißung nicht eingelöst. Stimmt nicht. Ich habe es nicht geglaubt. Sobald ein Gläubiger glaubt, passiert es. Und das ist das Problem. Ich bin tief überzeugt, dass Apostelgeschichte 1,1, es wird alles berichtet, was der Jesus tat und was er gelehrt hat. Gelehrt haben wir gesehen, jetzt sind wir bei der Tat. Er hat das so letztendlich für uns geschehen lassen. Und er hat es so aufgeschrieben, dass er sagt, so ein großer Glaube wie von diesem Heiden habe ich bei den Gläubigen nicht gefunden. Das muss mir die Schamröte ins Gesicht reiben und sagen, was bin ich? Ich habe 100-mal bessere Voraussetzungen wie dieser Hauptmann. Mir geht es 100-mal besser. Ich habe die bessere Ausrüstung. Ich habe den Geist des Glaubens. Ich habe eine Bibel. Ich bin wieder geboren. Ich habe den Jesus schon so oft erlebt. Und dann, in dem Moment, wie jemand das wirklich tut, passiert Folgendes, Vers 13. Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Das ist jetzt eine Verheißung. In dem Moment löst der Herr die Verheißung ein. Das heißt nämlich, und sein Knecht wurde gesund in derselben Sekunde. Also steht die Sekunde, Stunde. Für mich ist immer Sekunde, weil in dem Moment, wie ich es tue, passiert es. Aber Stunde ist richtig. 2. Korinther 12, 7. Aber ihr versteht, wenn ich sage, es passiert sofort. Sobald ich glaube, passiert, aber es kann dann noch eine Stunde gehen, es kann ein Tag gehen, es kann ein Monat gehen, es kann ein Jahr gehen, wie bei der Witwe. Aber wenn er die Gläubige warten lässt, er entscheidet, wann er es letztendlich tut. Aber in dem Moment, wie ich im Glauben eine Verheißung habe, mich draufstelle, ist es passiert. Dann kann ich nicht zweifeln, wenn es nicht schnell passiert. Wisst ihr, das ist die Teufelei. Da kommt der Teufel und sagt, guck, jetzt hast du geglaubt, jetzt hast du dich im Glauben draufgestellt, was passiert? Nix. Ist falsch. Weil die Bibel sagt klipp und klar, wenn du dich im Glauben draufstellst, ist es sofort passiert. Aber er kann dich warten lassen. In dem Lukas 18 steht Chronos, eine längere Zeit. Aber dann kann es blitzschnell gehen. So schnell, dass du überhaupt nicht mitkommst, wie er das tut. Wenn du überhaupt nicht erwartest, plötzlich passiert. Ich habe das manchmal erlebt, da blieb mir die Luft weg. 2. Korinther 12, 7. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wisst ihr, jetzt kommt jetzt hier eine ganz andere Komponente. Jetzt kommt hier der Gedanke, dass Paulus sagt, Gott hat hier ein Gebet nicht erhört. Jetzt kannst du sagen, warum erhört er das nicht? Wieso erhört er das von dem Hauptmann? Wieso erhört er andere Gebete? Trophimus hat er erhört. Bei seinen Mitarbeitern hat er Gebete erhört. Wieso erhört er ihn nicht? Er sagt klipp und klar, weil ich sonst hochmütig werden würde. Und gleichzeitig sagt ihm Gott, dein elender Zustand, deine Krankheit ist so, dass die Kraft Gottes sich in dem Zustand am stärksten entfalten kann. Was muss ich jetzt tun, dass mein Herz zur Ruhe kommt, wenn Gott sowas sagt? Glauben. Ich muss einfach glauben. Manche Schwäche, die ich habe, hat Gott vielleicht genauso wie beim Paulus gegeben, dass ich überhaupt die Kraft Gottes erleben kann. Ganz viele Leute erleben die Kraft Gottes nicht und der Herr Jesus nicht. Wisst ihr warum? Weil sie viel zu stark sind. Sind menschlich zu stark. Manchmal musst du mit dem leben, dass du jetzt schwach bist, und dann greift die Kraft Gottes sofort ein. Aber es geht alles über Glaube. Muss ich wie ein kleines Kind draufstellen und dann öffnet er. Dieses Paket der Erlösung, das in uns drin ist. Aber nochmal, dass man es richtig versteht. Er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Lukas 11 sagt, es ist der Glaube Gottes. Wir haben im Deutschen leider aus dem Wort pistis Glaube, haben wir das für Wahrhalten gemacht. Ist falsch. Wir sagen, Glaube heißt für Wahrhalten. Nein. Glaube heißt, das steht da im Hebräer 11, 1, wo der Glaube beschrieben wird, da steht Hypostasis und das meint Realisierung. Glaube ist eine Realisierung. Ist nicht für Wahrhalten. Das ist so radikal, Glaube. Glaube stellt sich drauf und schließt aus. Es schließt aus, dass das, was Gott sagt, nicht geschehen könnte. Schließen wir aus. Wisst ihr warum? Wo die Bombe tickt für uns Gläubige. Steht nicht auf dem Zettel, aber Jakobus 1. Mir ist das auch erst langsam, ganz langsam klar geworden. Da sagt er, Jakobus 1, 6. Er bitte aber im Glauben. Das ist ja unser Thema heute Abend. Glaube. Und zweifle nicht. Also der Glaube, den der Hauptmann hatte, der Glaube, den der Jesus meint, ist ein Glaube, der durch den Geist des Glaubens möglich ist. Jeder kann das, wenn er will, kann er das tun, der jeden Zweifel ausschließt. Jetzt kommt nämlich was Furchtbares. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Da sieht man im Grundtext, dass der Teil vom Herz ist, der die Seele betrifft. Das heißt zu Deutsch, dieser Glaube, den dieser Hauptmann hatte, der war so, dass er in seinem Herzen, auch nicht wie in dem weichen, seelischen Teil, wo ja ein bisschen der Zweifel so zu Hause ist, ah ja, wenn es halt nicht klappt, na, der Herr bringt mich auch so durch, das ist schon völlig falsch gedacht. Dieser Mann war vollkommen ohne Zweifel. Absolut, radikal ohne Zweifel, hat er sich draufgestellt. Wenn ich und du in kindlichem Glaube zum Herrn Jesus geht, uns reinigen lassen durch sein Blut und glaubet, jetzt müssen wir es wieder glauben, was in Hebräer 10, 19 steht, glaubet, dass ich jetzt vorm Angesicht Jesu stehe, im Glauben. Und was steht dort, was ich kriege? Rechtzeitige Hilfe. Das steht im Hebräer 4, er hat Mitleid mit meinen Schwachheiten. Das steht im Hebräer 9, das steht im Hebräer 10, 19, Folgeverse. Es heißt einfach, ich sage es mal so, das steht jetzt in dem Sinne, dass die Bibel sagt, es funktioniert. Das heißt, ich muss nur glauben, dass es passiert. Denn in dem Moment habe ich den Glaube Jesu. Den habe ich, der Glaube Gottes. Das ist der Glaube, den er wirkt. Selbe Sekunde kann ich abhaken und sagen, es ist erledigt. Sobald ich glaube, es ist erledigt, du hast mich erhört, dann gehe ich meinen Weg ohne Sorge, ohne Zweifel, ohne Erfecht. Wäre es nicht herrlich, wenn es so wäre? Wisst ihr, was das Problem ist? Es ist der Normalfall, wir sind nicht normal. Man hat uns systematisch beigebracht, der Bibel nicht zu glauben, oder? Haben wir uns doch systematisch beigebracht. Unsere eigene Seele bringt uns das dauernd bei, der Teufel mit seinen Gedanken bringt uns das bei, die anderen Gläubigen bringen uns das bei. Ich muss irgendwann anfangen, Entscheidung zu fällen. Glaube ich jetzt wirklich, was da steht, oder glaube ich es nicht? Wenn ich es wirklich glaube und mich im Glauben draufstelle, vor Angesicht Jesu, Herr, ja, ihr versteht, wenn ich nicht vor Jesu Angesicht bin, sondern es bloß für wahr halte, ohne das Angesicht Jesu zu suchen. Wisst ihr, was dann passiert? Nix. Gar nichts. sondern ich muss glauben, wie die Schrift sagt, ich stelle vor sein Gesicht Jesu und dann wird dieser Geist des Glaubens lebendig, wirksam und dann passiert es. Und dann gilt auch das für uns. Dann geschieht es mir, wie ich geglaubt habe. Ich kann die tollste Verheißung haben, wenn ich nicht in kindlichem biblischen Glauben komme, dann passiert was ganz Einfaches. Nichts passiert, sagt Jakobus 1 ganz klar. Ich bin tief überzeugt, die ganze Lehre aus diesem Text geht nur um diesen Glauben des Hauptmanns. Kranke Heilung ist Nebensache. Hätte genauso was anderes sein können. Hätte Tod auf Verweckung sein können oder irgendwas anderes. Es geht um den Glaube des Hauptmanns. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir sind beschämt, wenn wir sehen, dass selbst so ein Heide, der nicht der Geist der Sohnschaft hatte, dir so geglaubt hat, dass du dieses große Wunder seinem Knecht tun konntest. Und wir sind beschämt, wenn wir bekennen müssen, dass du viele Dinge in unserem Leben nicht tun konntest, weil wir einfach nicht geglaubt haben, weil wir dir nicht vertraut haben, weil wir vielleicht auch gar nicht so die Schrift kennen oder gelesen haben, dass wir wissen, was wir erwarten können und was nicht. Gib uns einfach Gnade. Wir haben hier wirklich Nachholbedarf. Ich bitte einfach, dass du uns an der Hand nimmst, jeden Einzelnen von uns auch in der stillen Zeit, die du uns heranführst, dass bei uns jetzt übersetzt ins Zeitalter der Gnade der Gemeinde das Gleiche für uns passiert, was mit diesem Hauptmann passiert ist. Dass dieser Glaube, den wir ja vom Grundsatz her in diesem Paket haben, der Geist des Glaubens, dass der bei uns der Normalfall wird, dass du ihn wirklich lebendig machen kannst vor deinem Angesicht. Gib uns einfach Gnade zu deiner Verherrlichung. Amen.